während wir losen noch ein Gedächtnis von heute. Der ist aus dem Propheten Jeremia. Meinst du, dass ich jemanden so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht er? Ja? Bin ich jetzt nicht der Mann, der erfüllt? Einer der Verse, die ich nicht spontan in meiner Erinnerung hatte und deswegen heute früh nachgeguckt habe, wo das steht. Und bin dabei auf ein anderes Thema gestoßen, was ich für extrem wichtig halte. Dass wir das einmal miteinander bedenken. Wie häufig ist das so umfangreich, dass es nicht in der Predigt alleine zu behandeln ist, sondern dass das mit einer Hausaufgabe verknüpft ist. Wer braucht einen Stift, um sich Notizen zu machen? Heute ist es tatsächlich nötig, dass man sich die vielen Bibelstellen einmal notiert. Und zwar Thema nicht Hirten, wie das naheliegend ist für diesen Sonntags- und Propheten. Wir haben also in der Bibel überall nochmal das Thema oder das Vorkommen von Propheten. Kann man fast sagen, für jeden Tag des Jahres einmal. Ich will mich aber auf ein einziges Buch beschränken, und zwar auf das auf den Propheten Jeremia. Und aus diesem, das hat mich überrascht, ich hatte das nicht so in Erinnerung, es ist das Buch der Bibel, wo am häufigsten von Propheten die Rede ist, und zwar insgesamt 74 Mal. Und einige dieser Stellen bitte ich, dass ihr euch das mal notiert, und zwar als Umfeld für das, was wir heute noch denken. Ich komme nochmal darauf zurück. Die Ephes, der häufigen Losung, steht im Kapitel 23, und aus diesem Kapitel werden wir nachher einige Stellen vertiefen, aber wir wollen uns einmal das Umfeld angucken, wo es oder was uns alles aufgeschrieben ist zu diesem Thema. Da lesen wir zuerst in Kapitel 1, Vers 5. Ich frage an, was kennzeichnet ein Prophet?
Ja? Also auf Gott hört. Und die Worte, also praktisch wie sein Fürsprecher ist.
Dass er derjenige ist, der die Worte Gottes anderen weitergibt. Das ist das Dienst oder das Amt eines Propheten. Hat das heute noch eine Bedeutung? Inwiefern?
Also Gott hat doch eigentlich Propheten nur eingesetzt, wenn sein Volk auf Abwägen gegangen ist. Sonst hat es ja nicht gebraucht.
Nee. Ja. Das, also nichts, was Gott tut, sagt, also alles, was Gott tut, sagt er vorher.
Genau, es gibt also nichts, was Gott tut, was nicht vorher sein Knecht, den Propheten auch macht. Nee. Wir könnten denken, es ist ja eigentlich heutzutage unmöglich, denn alles Reden Gottes findet sich ja in diesem Buch. Warum ist das nicht so?
Steht da schon mal drin, also alles, was jetzt getan hat, wurde schon etliche Bücher gefasst. Das heißt, es gibt schon mehr.
Natürlich.
Entwickelt und das Gleiche bleibt ja. Also es gibt dann auch in der heutigen Zeit mehr als.
Vielleicht hilft uns eine Unterscheidung. In manchen Sprachen sind wir nämlich besser daran als im Deutschen. Deutsch gilt als eine sehr präzise Sprache, mit sehr viel mehr Ausdrücken als in vielen anderen Sprachen. Aber ausgerechnet an diesem Punkt sind wir eingeschränkt, behindert. Die griechische Sprache und damit das Neue Testament kennt nämlich zwei unterschiedliche Worte mit einer unterschiedlichen Bedeutung für das Wort. Wir haben es alle schon gehört, Logos. finden wir wieder in unserem Ausdruck Logik. Das ist das festgeschriebene Wort. Die Bibel ist das Logos Gottes. Wenn wir zum Beispiel lesen, im Johannesevangelium Kapitel 1, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, dann finden wir dort den Ausdruck Logos. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, 1. Mose 1, Gott sprach, und das Wort, also das Wort Gottes, hat eine nicht nur Lebenskraft, sondern schöpferische Kraft, Kreativität. Kann man bis heute beobachten, dass das bei Menschen, als denen, die in das Ebenbild Gottes geschaffen wurden, ähnlich ist. Nichts passiert, nichts, was nicht vorher über das man nicht geredet hat oder was in Worten, in Gedanken entstanden ist. Oder andersrum, jeder Gedanke, der in Worte gefasst wird, kann umgesetzt werden. Forschung, Bildung funktionieren alle nach diesem Prinzip. Die Bibel, und damit das davon ausgehen, dass die griechische Sprache kennt aber noch einen zweiten Begriff für das, was wir auch Wort nennen. Und das ist Rhema. Die alten DDR-Bürger kennen das noch. Da gab es ein Radio, das hieß Rhema Andante. Hatte fast jeder. Das ist das gesprochene Wort. Das, was hier und jetzt Gültigkeit hat. Das Wort, man möchte sagen, in Autorität. Wenn man sagt, steh auf, dann ist das Rhema. Wenn Gott so in das Leben eines Menschen spricht, dann ist die Frage, will man dem gehorchen oder nicht? Ja, ich gehe mal zurück, wieder in unseren Erfahrungsschatz. Jeder von uns hat in seiner Familie Kontakt mit Worten gehabt, und zwar im Sinne von bestimmten Regeln. Zieh die Schuhe aus, wenn du ins Haus kommst, schließ die Türen, putze die Zähne. Das ist das Logos, was das Ganze miteinander ordnet. Damit man das verinnerlicht, braucht man das Rhema. Braucht man irgendwann die Eltern oder irgendeine Geschwister oder Oma und Opa oder eine Tante, die gesagt haben, bitte zieh jetzt deine Schuhe aus. Oder immer, wenn du aufstehst, musst du als erstes hier deine Zähne putzen, wenn es besser ist, wieder. Oder nach jeder Mahlzeit oder so. Ja, das ist das Rhema. Und das ist die Aufgabe des Propheten. Die Aufgabe des Propheten ist, das allgemeine Wort Gottes, die gültigen Regeln, das sehr umfangreiche, in die jeweilige Situation hinein zu verkünden. Und das ist bis heute nötig. Neues Testament hat dafür noch einen zweiten Ausdruck. Der Dienst des Propheten geschieht durch das prophetische Reden, oder? Deutsche kennt auch wieder ein zweites Wort dafür, das Weissagen. Das unterscheidet sich vom Wahrsagen. Das hat auch so was Ähnliches, dass Leute nämlich für die Zukunft oder für bestimmtes Verhalten etwas aussprechen, auch in Autorität. Ja? Viele gehen zum Wahrsager, wenn sie unsicher sind, was der richtige Weg für sie ist. Es ist, kurz zusammengefasst, der satanische Abklatsch der Weissager. Ja? Das falsche Prophetentum. Und da sind wir gleich an einer kitzlichen Geschichte. Es gibt nicht nur Propheten Gottes, sondern mindestens, würde ich sagen, mindestens genauso viele falsche Propheten. Ich fürchte, es gibt mehr falsche als Propheten Gottes. Wenn wir nämlich gerade das Buch Jeremia einmal durchgucken, dann merken wir, es gab nur ganz wenige Propheten Gottes, das war einmal Jeremia und dann wird, ich glaube, zweimal noch von anderen geredet, durch die Gott wirklich geredet hatte und die das, was Gott ihnen gesagt hat, dem Volk Israel weitergegeben haben. Aaron, zu der Zeit, hatte sich Gottes Volk festgelegt, nicht mehr auf das Rema Gottes zu achten. Sie hatten stattdessen ihr Herz und ihre Ohren zu den falschen Propheten gemacht. Und das, ihr Lieben, ist eine Gefahr, die gab es nicht nur zur Zeit Jeremias, die gibt es nicht nur heute, sondern die begleitet Menschen von Anfang an. Noch im Paradies, als Adam und Eva direkt die Stimme Gottes gehört haben und dagegen die Stimme des Teufels kam, die Stimme der Schlange, haben sie gewählt, Liebe der Lüge zu glauben. Und deswegen bleibt, solange wir hier auf der Erde sind, diese Gefährdung, dass man dem falschen Rat folgt. Und das finde ich schon eine sehr große Herausforderung. Gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, wo stärker als sonst erkennbar vollkommen gegensätzliche Anweisungen auf die Menschen niederfallen. Einer sagt, hat gesagt, jetzt ziehe ich mich mal auf die vergangenen wenigen Jahre, Maske aufsetzen, das hilft gegen den gegen das Virus. Der andere sagt, Masken an sich sind in Gefahr, weil dort mehr Schadstoffe drin sind, als sie abhalten können. Die einen sagen, ihr müsst euch unbedingt impfen lassen. Die anderen sagen, die Impfungen haben mehr Gefährdung als Hilfe. Und so könnten wir jetzt weitergehen. Die einen sagen, durch den russischen Angriffskrieg ist alles unsäglich teuer geworden. Und die anderen sagen, es passt in diese weltweite Agenda der allgemeinen Kontrolle, das, was dort läuft, verdeckt nur etwas, was im Hintergrund abläuft, dass nämlich immer mehr Kontrolle und Güterverteilung in eine Richtung geht, die der Masse der Menschen entgegenläuft. Die einen sagen, das Klima wandelt sich und der Mensch muss unbedingt CO2 einsparen, und zwar bis zum letzten Molekül. Und die anderen sagen, der Anteil des Menschen ist so verschwindend gering an der Produktion und an der Veränderung und es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Warm- und Kaltzeiten mit unterschiedlich hohen Kohlendioxid-Konzentrationen in der Atmosphäre. Das, was wir als Klimawandel erleben, hat andere Zusammenhänge. Und so weiter und so weiter. So gibt es immer diese unterschiedliche, ich nenne das mal so Predigten, mit ganz unterschiedlichen und in der Regel einander entgegengesetzten Botschaften. Das erste ist, wenn wir die ganze Bibel einmal durchgucken, die Meinung der Mehrheit ist in der Regel nicht das Wort Gottes. Und ich denke, das ist durchaus erschreckend und herausfordernd. Da ist einer, ein Prophet, Jesus von Nazareth, der alleine steht gegen die Masse der damaligen Schriftgelehrten und geistlichen Leiter des Volkes. Und was ihr sagt, unterscheidet sich diametral von dem, was die Masse der Gläubigen damals gelehrt bekommen hat. Und ich hoffe, das ist uns bewusst, dass das deswegen heute keine Ausnahmesituation ist, sondern dass wir unsere gesamte Lebenszeit über in diesem Kreuzfeuer unterschiedlichen Botschaften stehen und jeder von uns herausgefordert ist, zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt, so wie wir das im letzten Buch der Bibel finden. Und wie sagt der Geist Gottes das der Gemeinde? Tatsächlich?
Durch Engel.
Es kann durch Engel sein, es kann durch Reden sein und es sollte durch seinen Geist in unseren Herzen sein. Aber, auf Anfang ist, es gibt keine Garantie, dass das Volk Gottes als Ganzes sich der richtigen Lehre von vornherein verpflichtet fühlt. Und deswegen will ich heute angesichts der heutigen Losung einmal auf diese Situation bei dem Propheten Jeremia eingehen. Das Erste, dass Jeremia selbst ein Prophet Gottes ist, geschieht wodurch? Ich habe die Stelle schon gesagt. Jeremia 1, Vers 5. Bitte?
Ja, hatte ich bitte schon so weit in den Ruhe.
Es geschieht durch Auswahl Gottes. Keiner stellt sich selber als Prophet dar. Kein Mensch wählt sich diesen Dienst. Er geschieht alleine durch Berufung Gottes. Und da sind wir schon bei der ersten großen Herausforderung. Diese Berufung Gottes geht an die Person selber. Manches Mal sind Menschen dabei. Bei Jesus zum Beispiel war das so. Jesus ist mein geliebter Sohn, ich bin Gott. Da waren wenige dabei. Oder vorher bei der Taufe, da waren ein paar mehr dabei. Sie sahen den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn niederkommen. Aber mehrere heißt nicht das ganze Volk. Das bedeutet, dass die Berufung Gottes nicht in der Weise erfolgt, wie zum Beispiel eine Königskrönung, wo man möglichst das ganze Volk zusammenholt und wo man große Aufruhr verursacht und wo man Öffentlichkeit herstellt. Sondern es ist eine persönliche Handlung Gottes mit dem, den er auswählt. Interessant ist, dass Gott zu Jeremia sagt, zum Propheten an den Völkern, an die Völker habe ich dich bestellt. Wenn wir das nachher einmal durchgucken, das ganze Buch, dann werden wir finden, am meisten war er gesandt zu dem Volke Gottes. Er hat auch zu oder über andere Völker geredet, in die damalige Situation hinein. Wir haben das auch bei Jesaja, Ausspruch Gottes über. Und dann werden die einzelnen Völker aufgezählt. Es gibt solche Dienste, dass Gott in die Weltgeschichte, auch in die politische Geschichte hinein redet oder Offenbarung gibt, am meisten aber wird er zu seinem eigenen Volk reden. Das ist der hauptsächliche Dienst des Propheten. Wir können das auch bei den anderen alttestamentlichen Propheten sehen. Elia, Elisa hatten einen hauptsächlichen Dienst im Volk Gottes. Und doch gab es eben auch Dienste, die andere oder Menschen aus anderen Völkern mit betroffen haben. Zum Beispiel Naaman durch Elisa, der Syrer, der zum König nach Samaria kommt, weil er gehört hat, ja, dort ist jemand, der einen besonderen Kontakt zu dem lebendigen Gott hat. Ich sage, ich gebe die Stellen nochmal, einfach nur zum Notieren und selber einmal das Umfeld nachzusuchen, bevor wir uns dann auf ein spezielles Kapitel konzentrieren.
Umfeld bedeutet Umfeld eines Propheten, ja? Oder versteht ihr das Umfeld nicht?
Umfeld. In welchem Zusammenhang?
Wo Jeremia gehört, wenn man sagt, es geht um das Umfeld.
In das er redet. Zu das dem er redet. Also, wo das Wort Gottes hingesandt wird, das meine ich, also Umfeld der Botschaft oder die Adressaten oder die Empfänger der Botschaft. Jeremia 2, Vers 8. Ich zitiere immer nur diesen einzelnen Vers und sage ein paar wenige Worte dazu. Das wird sich nicht nur auf den einen Vers beziehen, man sollte dann das Ganze mit bedenken. Die Priester sprachen nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz, die, welche das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten fielen von mir ab. Und die Propheten weissagten durch den Baal und sind denen nachgegangen, die nichts nutzen. Das ist also dort die Zustandsbeschreibung des gesamten Volkes und seiner geistlichen und politischen Führer. Alle sind sie abgewichen. Und die Propheten als letzte und unmittelbarste Instanz, derer, die gewohnt sein sollten, das Wort Gottes zu hören, die reden auch Worte Gottes, aber nicht die Worte Jahwes, sondern die Worte Baals, nämlich eines der Heidengötter, die da dort verehrt wurden, von den Philistern. Wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen, werden wir feststellen, dass weltweit in vielen Kirchen dasselbe Phänomen Einzug gehalten hat. Dass die Leiter und diejenigen, die die Lehre weitergeben, das zwar im Namen Gottes machen, aber nicht geleitet vom Geist Gottes, sondern dass sie den Göttern dieser Welt dienen. Finanzen, Ansehen, Einfluss. Überall, wo solche Dinge dahinter stehen und wo nicht zuerst und alleine Gottes Wort und sein Auftrag in die jetzige Zeit, in die heutige Situation weitergegeben werden, müssen wir von falschem Prophetentum ausgehen. Egal wie äußerlich fromm sich das gebärdet oder in welcher Tradition das steht. Man muss bedenken, auch zur Zeit Jeremias war noch ein ganz regulärer Tempeldienst, in dem von Salomo Gott geweihten Tempel und von den damaligen Priestern Zadok. Das hatte sich über 450 Jahre fortgesetzt. Gab es zwischendurch Zeiten des Niedergangs, es gab aber auch Zeiten der Reformation, zum Beispiel unter Josaphat. Aber dann, selbst in der Zeit Jeremias, gab es noch einen ganz normalen Tempeldienst. Und die damaligen Leiter haben gesagt, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, diese dreimalige Wiederholung heißt, die waren außer sich, dass dort einer sagt, das, was ihr macht, ist nicht im Auftrag Gottes. Wie kannst du das behaupten? Ich sage das denen unter uns, die selber in einem prophetischen Dienst sind oder sein werden. Wenn Gott wirklich zu euch redet und ihr sagt das weiter, rechnet nicht mit Zustimmung. Rechnet ihr mit Angriffen? Rechnet ihr in einer Zeit, wo man sich allgemein von Gott wegbewegt, und zwar immer weiter, immer vehementer wegbewegt, rechnet mit wirklichen Angriffen, wie das der Prophet Jeremia erlebt hat. Kapitel 2, Vers 30. Gott sagt: Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben keine Zucht angenommen. Und das meint nicht die kleinen Kinder, sondern Generationen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Gott hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, zu Menschen zu reden. Nicht nur durch Propheten, auch durch, ich nenne das mal, gesellschaftliche Umstände. Zucht nennt das die Bibel, Züchtigung. Da steht zuerst das Wort ziehen drin. Das denken viele nicht. Erziehung ist ja heute fast ein Unwort geworden. Man meint, man muss Kinder immer nur bestätigen. Und wenn man das sieht, wie heutige Eltern ihre Kinder schieben, sie fördern, das meint das nämlich, dass man sie schiebt in eine Richtung, in die sie selber am liebsten laufen, dann wird deutlich, dass Erziehung als eigentliches Mittel ersetzt wird. Und deswegen auch diese Unfähigkeit, mit schwierigen Lebensumständen überhaupt umzugehen. Gott versucht immer, Menschen zu erziehen, weil er sie liebt. Ziehen heißt, zu sich zu ziehen. Ich zog dich mit Seilen der Liebe. Ja, nicht. Denkt man, Seile sind doch was, was uns eingrenzt oder was uns bindet. Ja. Gott will, dass wir an ihn gebunden sind. Ungebundenheit ist gleichzeitig Unfähigkeit zu lieben oder auf Liebe überhaupt sogar zu reagieren. Das können wir heute auch weitgehend, gerade in der westlichen Gesellschaft, beobachten. Ungebundenheit, es fehlt dieses Ziehen, es fehlen die festen Bindungen. Man redet sogar von Bindungsunfähigkeit vieler Menschen. Diese ganze Geschlechterkampf hat auch damit zu tun, dass die Anziehungskraft sich lockert und dass man dann irgendwelche Partner sucht, gleichen Geschlechts oder wechselnden Geschlechts. Weil Bindungsfähigkeit voraussetzt, gezogen zu werden, angezogen zu werden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus jedem Menschen gilt und die sich auch durch uns Menschen weiter verteilt wird. Anstelle dessen, das stellt Gott fest, hat euer Schwert oder Propheten gefressen. Diejenigen, die ich zu euch gesandt habe. Dritter Vers, Kapitel 4, Vers 9. Wird geschehen an jenem Tag, spricht der, da wird das Herz des Königs und das Herz der Fürsten gehen und die Priester werden sich entsetzen und die Propheten erstarrt sein. Dort ist spontan nicht die Rede oder nicht im ersten Moment erkennbar, was ist gemeint. Wirkliche Propheten oder falsche Propheten, und ich denke beides. Denn auch falsche Propheten sind in der Regel Menschen des Geistes. Heute in sozialen Medien oft als Influencer, als Einflussnehmende gekennzeichnet. Menschen, die den Geist anderer Menschen zu erreichen versuchen, die auf ihre Seele einwirken, die Nachfolger suchen. Follower ist das Gegensatz zum Disciple. Der Nachfolgende im Gegensatz zum Jünger. Der Jünger, Jesus und seine Jünger, sind die Menschen, die er gerufen hat, Follower wird man selbst, wird man nicht gerufen, das wählt man sich selbst. Jünger wird man, wenn man berufen wird. Die Herausforderung, ein Jünger zu sein, ist um alles höher als ein Follower zu sein. Man folgt, solange man lustig ist. Dann entfolgt man sich wieder von jemandem. Das sind so Zeiten. In denen man beobachten kann, dass diese Klarheit des Wortes sich aufzulösen, nicht nur beginnt, sondern fast schon vollendet hat. Kapitel 5, Vers 13, und die Propheten werden zu Wind werden, und wer da redet, ist nicht in ihnen. Das heißt, ganz kurz, dass das, was sie reden, nichtig ist. Wind ist etwas, was vorbeihuscht, aber es ist nichts Beständiges. Dann Kapitel 6, Vers 13. Denn von ihrem Kleinsten bis ihrem Größten sind sie allesamt der Gewinnsucht ergeben, und vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt Falschheit. Vom Kleinsten bis zum Größten, das bezieht sich nicht auf die Körpergröße, sondern auf die Bedeutung innerhalb der Gesellschaft. Vom Kleinsten, also vom wenigst unbedeutendsten bis zu dem bedeutendsten, sind sie der Gewinnsucht ergeben, und vom Propheten bis zum Priester üben sie alles an Falschheit. Spontan denkt man, das ist ein Zustandsbeschreibung zur heutigen Regierung. Aber das ist eben heute nicht so besonders. Das hat es zu jeder Zeit gegeben. Doch immer wieder zu verschiedenen Zeiten. Vom Geringsten bis zum Größten der Gewinnsucht und vom Priester bis zum Propheten Falschheit. Man muss bedenken, Priester waren gleichzeitig damals die Gesundheitsbeamten. Wenn wir zurückgucken, in den letzten Jahren, nicht also nur 2 Jahre, sondern in den letzten Jahren wird sehr viel Falschheit geübt von denen, die solchen priesterlichen Dienst ausüben, die gerade auch für das Wohl, für das körperliche Wohl anderer Menschen verantwortlich sind. Wenn man bedenkt, dass die ganze Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ja noch nicht wirklich lange zurückliegt, aus der Fürsorgegedanken, die jetzt zurückgeht auf Bismarck hier in Deutschland, und den gemeinwohlorientierten Versicherungen, Kranken- und Rentenversicherungen, und sehr viel später dann Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, ist heute ein reines kommerzielles Gebilde geworden. Es geht um Gewinn. Gewinn maximiert. Gesundheitsfürsorge ist voll davon. Und das ist der priesterliche Dienst. Wenn der in Falschheit geübt wird, dann trifft genau dieses Wort dazu. Es gibt immer wieder Bestrebungen, Gott sei Dank, also auch gerade in unserer Politik, in unserer Regierung, versucht man das, das kann gestern genug, den Parteitag der FDP ein Stück zurückzuholen. Aber diesen Vers, sprecht euch mal in eurer Bibel an, halte ich für einen ganz wichtigen, wo man etwas über die jeweilige Situation der Zeit, der jeweiligen Zeit beobachten kann. Ist das, was Priester und Propheten von sich geben, von Uneigennützigkeit und von Aufrichtigkeit geprägt, nicht nur Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, das lässt sich beugen, Aufrichtigkeit. Im Gegensatz zur Falschheit. Kapitel 7, Vers 25, versucht Gott das Herz des Volkes zu erreichen und sagt, Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachen und senden. Täglich. Versteht ihr? Deswegen ist der Prophet eben nicht nur in bestimmten Ausnahmesituationen notwendig, sondern es ist nötig, und das ist die Aufgabe der Gemeinde Gottes, täglich das Rema Gottes zu empfangen. Deswegen freue ich mich über diese Zeugnisse, die wir vorhin hier gehört haben. Wenn unter uns Menschen sind, die das Wort Gottes täglich in sich aufnehmen. Es müssen nicht ganze Bücher oder Kapitel sein, aber wenigstens diese Notration des einen Wortes Gottes. Unsere Ehrenvorsitzende, Frau Schwurer, hat es einmal so gesagt, ich habe das hier auch schon zitiert, aber ich rufe das wieder in Erinnerung. Sie hat mir gesagt, ich lese das Wort Gottes, bis ich satt bin.
Ja.
Und das kann wirklich sein, dass ein Wort Gottes mich direkt trifft und es ist lebendig. Und ich habe heute früh gemerkt, das Wort Gottes in der Losung ist es nicht. Also suche ich noch, bevor ich anfange zu essen, suche ich das Umfeld des Textes. Und dort werde ich fündig. Das, ihr Lieben, ist Rema Gottes. Bitte benutzt die Bibel so, dass ihr nicht irgendwelche mechanischen Sachen macht, auswendig lernen oder sagen wir Losung lesen, weil sich das so gehört, für Christen mindestens das, sondern dass ihr das Wort Gottes aufnehmt täglich, bis es in euer Leben redet. Bis ihr wisst, das ist für mich oder das ist für die in die Situation oder das ist das Wort Gottes in die jeweilige Weltlage. Das ist der Unterschied. Ja, der Dienst des Propheten ist nicht so stereotyp, dass man das sagen kann, das muss jeden Tag das und das in dir auslösen oder das, damit musst du deine Nachbarn morgens wecken oder deinen Partner auf den Geist gehen oder was auch immer. Ja, das ist unterschiedlich. Aber es ist daran erkennbar, dass es in dir selber lebendig wird. Das mindestens. Okay? Kann sich in einem geistlichen Lied verbergen, zum Beispiel. Kann ein Bibelvers sein, der vertont ist. Und der spricht in dir. In deinen Alltag hinein. Du weißt, okay, das ist es. Weil, nochmal, das ist den Vers, bitte. Spreche dich genauso an. 25. Bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachen und senden. Übrigens, das ist einer der Verse, auf die sich bezieht, dass man seine Andacht morgens machen soll. Ich weiß, das passt nicht immer in die jeweilige Familien- oder Lebenszeit. Ich kenne das selber, als unsere Kinder klein waren oder so halbwüchsig, da war man früh so fokussiert, die verschiedenen Schulen oder für die verschiedenen Schulen vorzubereiten, da war dort nicht die Möglichkeit noch eine lange Andacht zu machen. Dann haben wir das am Abend gemacht oder wir haben das zusammengefasst in einer anderen Zeit am Samstag oder damals waren die Gottesdienste noch nicht Sonntagnachmittag, dann am Sonntagnachmittag. Das mag unterschiedlich sein, aber tatsächlich ist das die normale Zeit täglich früh, weil Gott redet.
Der Geist, so merke ich bei mir immer, wenn man auch kein Handy, nichts vorher anguckt, gleich wirklich, also das kann man auch ganz anders aufnehmen.
Ja. Und früh, das wiederum habe ich von David Wilkerson gelernt, muss nicht morgens früh heißen. Früh hieß für ihn, nach jüdischer Zählung, beginnt nämlich der neue Tag mit dem Sonnenuntergang. Wir rechnen früh immer Sonnenaufgang oder bestensfalls Mitternacht. wird aber für das alte Israel und das Wort Abend und das Wort Morgen nächster Tag. Ja, bis heute ist es so, der Sabbat bricht an am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang. Und David Wilkerson hat das für sich, das war nämlich ein Nachtmensch, wie viele Leiter, gemerkt, er hat sich Jahre gequält, morgens das Wort Gottes zu lesen und hat irgendwann verstanden, für ihn ist der Anfang, bevor er sich zur Ruhe legt, abends, wenn er so richtig aufnahmefähig ist, um Mitternacht herum oder nach 10. Das ist früh, ihr Lieben. Also wer sich wirklich quält mit dem Frühmorgens nach dem Aufstehen, der darf das genauso früh am Tagesanbruch nach jüdischer Zeit machen. Wichtig? Weil es gibt so Menschen, die eben die Eulen, die quälen sich dann immer, die kommen früh überhaupt nicht hoch und dann denken sie, sie müssen noch eine halbe Stunde die Bibel lesen und dann sitzen sie dort und haben nichts begriffen, weil ihr Gehirn einfach noch nicht funktioniert. Dabei haben sie vergessen, dass das sehr früh an diesem Tag vollständig wach gewesen ist. Kapitel 8, Vers 1. Da wird von den Gebeinen der Propheten geredet. Und Kapitel 8, Vers 10. Das ist fast eine Wiederholung von Kapitel 6, Vers 13. Ich werde ihre Frauen anderen geben, ihre Väter anderen besitzen, denn vom Kleinsten bis zum Größten sind sie allesamt der Gewinnsopfer geben, vom Propheten bis zum Priester sind sie allesamt falsch her. Ich frage mich, ob die heutige eben Bindungsunfähigkeit, die Unfähigkeit, Familien aufrechtzuerhalten, nicht dort ihren Ursprung hat. Dass Priester und Propheten den Weg Gottes verlassen. Dass diejenigen, die dem Volk vorstehen sollen, längst sich von Gott abgewendet haben, andere Dinge genommen, andere Ziele sich vorgenommen haben, als auf Gott zu achten. Und dann lösen sich die Familien auf diese Weise. Und der Besitz verliert an Beständigkeit. Und das ist ein Gericht Gottes. Kapitel 13, Vers 13. So spricht zu ihnen, das war auch ein direkter Auftrag Gottes an Jeremia, so spricht der Herr, siehe, ich werde alle Bewohner dieses Landes und die Könige, die auf dem Thron da sitzen, und die Priester und die Propheten und alle Bewohner von Jerusalem mit Trunkenheit erfüllen. Heute findet immer vielorts als Spaß, Besäufnis ist eine erstrebenswerte Geschichte. Zu der Zeit damals war das noch klar, wie das in normalen Völkern immer klar ist, dass Trunkenheit nicht nur eine Schande, sondern ein schwerer Einschnitt ist. Eine Beschränkung des Lebens. Und wenn Gott sagt, ich werde sie erfüllen, dann ist man an dieser Stelle an einem Punkt, wo man sich fragen muss, wenn man vielleicht selber schon lange dagegen ankämpft und das nicht will, eigentlich nicht weiter saufen will oder weiter sein Gehirn mit Drogen zerstören und man kommt davon nicht ab, ob das möglicherweise im Gericht Gottes ist. Und derjenige sollte einmal das ganze Kapitel lesen. In welchem Umfeld sowas auftritt. Kapitel 14, Vers 13. Ebenfalls die direkte Kommunikation zwischen Jeremia und Gott. Und ich sprach, ach, Herr Jahwe, siehe, Die Propheten sprechen zu ihnen, ihr werdet kein Schwert sehen und Hunger wird euch nicht treffen, sondern ich werde euch einen sicheren Frieden geben an diesem Ort. Dort merken wir, dass der Prophet Gottes, der berufene Gottes und die Propheten, die eigentlich falsche Propheten sind, trotzdem äußerlich mit demselben Titel bezeichnet werden. Die Propheten. Wenn ich an den Islam denke, Abraham, Mose, Jesus, Mohammed, alle als Propheten geehrt. Es wird dort kein Unterschied gemacht. Das ist nicht falsch. Mohammed war ein Prophet, unbestritten. Und man kann auch nicht sagen von vornherein, dass ihr nur ein falscher Prophet wart. Weil im Koran so viele Hinweise auf Jesus sind, dass es Menschen gibt, die alleine aus der Literatur, aus dem Lesen des Koran und aus der persönlichen Begegnung mit diesem Propheten Isa zu dem gekommen sind. Das ist wichtig, weil ganz schnell und reflexhaft man sagt, ja, Mohammed, falscher Prophet. Ein Prophet. So wie es zur Zeit Jeremias Propheten neben ihm gab. Die waren Propheten. Die haben zuweilen das Wort Gottes noch durchschimmern kann. Aber an entscheidenden Stellen haben sie das Volk weggeführt. Da begeht man also keine Blasphemie, wenn man sagt, an entscheidenden Stellen hat Mohammed die Menschen von Gott weggeführt, obwohl er den Anspruch erhielt, der Wichtigste zu sein. Vielleicht gerade, weil er den Anspruch erhielt. Diese Herausforderung, dass die Propheten Gottes, die berufenen Propheten Gottes und die Menschen mit prophetischer Begabung nebeneinander und in der Regel oft gegeneinander stehen, die müssen wir für unser Leben akzeptieren. Wir sind umgeben von Propheten. Und es macht keinen Sinn zu sagen, als falsche Propheten. Es sind Propheten. Ich sag mal so, Leute wie Eckhard von Hirschhausen. Ich habe den viele Jahre gerne gehört und gelesen in seinen Büchern. Er hat sich zu einem falschen Propheten in der Pandemiezeit entwickelt. Wodurch?
Es wurde ihm Geld geboten.
Natürlich. Nicht nur geboten, er hat zigtausende eingesteckt dafür, dass er seine Bekanntheit als Arzt nutzt, um die Menschen in diese ganze Impfgeschichte hineinzutreiben. Ich habe hier in der Gegend einen befreundeten, gläubigen Arzt, der in der Zeit seine Vertrauenswürdigkeit für mich hundertprozentig eingebüßt hat, weil er sich verlocken lassen hat, ein Fachmann, kein Impfarzt, ein Fachmann auf seinem Gebiet, der seine Praxis zum Impfzentrum gemacht hat, weil er diesen zigtausenden nicht widerstehen konnte, die er Monat für Monat einfach nebenbei, neben seinem ganzen Fleiß, nebenbei noch mitmachen konnte. Allesamt der Gewinnsucht ergeben, liebe Freunde. Wir müssen uns nichts vermachen. Das sind Menschen mit priesterlichem oder prophetischem Dienst, die sich an solchen Stellen durch solche einfachen Dinge weglocken lassen können. So war das zur Zeit Jeremias, so war das zur Zeit Jesu, so ist es zu unserer Zeit, so wird es bis zum Ende der Zeit sein. Ich merke, das ist so ein umfangreiches Thema, dass wir das heute nicht an einem Sonntag schaffen. Im selben Kapitel, das ist ein umfassendes Kapitel, im nächsten Vers, und der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und habe ihnen nichts geboten und nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesicht und Wahrsagerei und Nichtigkeit und Trug ihres Herzens. Und wieder der nächste Vers. Darum so spricht er über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, und ich habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen, weder Schwert noch Hunger wird in diesem Land sein. Diese Propheten sollen durch Schwert oder durch Hunger aufgerieben werden. Und Vers 18. Wenn ich aufs Feld hinausgehe, siehe da, vom Schwert erschlagene, und wenn ich in die Stadt komme, siehe da, für Hunger verschmachtende, denn sowohl Propheten als Priester ziehen im Land umher und wissen keinen Rat. Das ist das, was dann der wirkliche Prophet Gottes beobachten kann. Hier wird deutlich, was prophetischer Dienst auch ist. In diesem Kapitel wird es ganz deutlich. Am Anfang die Klage des Jeremia, Vers 13. Und ich sprach, ach Herr, ja, siehe, die Propheten sprechen zu ihm. Er beklagt vor Gott, dass die Leute, die doch eigentlich das Wort Gottes weitergeben sollen, das Wort Gottes verführen, belügen. Wir beobachten das doch um uns herum.
Aber warum machen sie das? Bloß, dass sie gewinnen haben?
Aus ihrem eigenen Herzen, weil sie nicht hören auf Gott. Das reicht aus. Sie hören nicht auf Gott, aber sie sind in einem an. Es ist nicht die Abhängigkeit von ihm, nicht die Beziehung. Und deswegen, ihr Lieben, ganz wichtig, das Wichtigste für jeden Einzelnen von uns ist, dass unsere Beziehung zu Gott lebendig ist. Dass wir hören. Und ich weiß, wie schwierig das am Anfang ist, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, wenn wir ihn gebeten haben, dass er Herr unseres Lebens ist. Bis wir lernen, nicht nur seine Stimme zu hören, sondern diese Stimme, dieses, was er uns sagt, auch zu tun, haben wir mit tausend Kämpfen verführerischer Reden zu tun. Wir lesen das Wort Gottes und sofort kommt uns ein Gedanke ein und sagt, nee, so ist das nicht gemeint. Das reicht so. Oder das darfst du nicht machen. Das ist peinlich. Oder tausend andere Angriffe auf unseren Geist. Bis wir lernen, unser Herz unter ihm selber zu bergen. Deswegen, er ist der gute Hirte. Weißt du, was das Beste ist? Nicht nur, dass er uns versorgt, sondern vor allem, dass er uns geschützt. Das Beste an dem Hirtentum Jesu ist, dass er beschützt. Und das Beste an einem echten Hirten, an einem echten Pastor, an einem echten Gemeindeleiter ist, dass er nicht alles laufen lässt, sondern dass er die Gefahren aufzeigt. Und bekämpft. Ja? Mit seinem eigenen Leben. Guck mal, David als der, nicht nur der Schreiber dieses Psalms, sondern als das Vorbild eines guten Hirten. Und wenn ein Löwe oder ein Bär kam, entriss ich die Beute seiner Zähne. Er hat um seine Schafe gekämpft. Hat die nicht einfach fressen lassen. Naja, komm. Einer weniger, dann lass uns der Löwe in Frieden. Komm, die anderen. Wir gehen weiter. Er kämpft. So kämpft Jesus um uns. So sind wir gehalten, füreinander einzustehen. Und indem der Prophet in dieser Auseinandersetzung mit Gott ist, indem er ihm das sagt, klagt, Die Propheten hören nicht. Die reden was Gegenteiliges als das, was du mir gesagt hast, was ich ausrichten soll. Da antwortet Gott ihnen. Und eine Weile später sieht Jeremia, dass das, was er im Auftrag Gottes gesprochen hat, sich auch vollzieht. Gehe ich nach draußen, sehe ich vom Schwert erschlagen, dann komme ich in die Stadt, sehe ich, wie Leute verhungert sind. Wenn es überhaupt etwas gibt, was die Wahrheit eines echten Propheten oder die Vertrauenswürdigkeit eines echten Propheten prüfen lässt, ist es, dass sein Wort sich erfüllt. Das Schwierige ist, nicht jedes Wort ist für den Moment. Es braucht immer gleichzeitig das Wort des Glaubens. Aber Gott selber sorgt dafür, dass das, was er sagt, zwischendurch bestätigt wird. Gehe ich auf das Feld, sehe ich die Erschlagenen, komme ich in die Stadt, sehe ich die Verhungerten. Das war noch nicht, als die Stadt komplett eingeschlossen war von den Babyloniern. Das kam noch. Ja, da waren, ich denke, noch ein paar Jahre. Aber bis dahin hat sich das schon so zusammengezogen, so angedeutet, dass der Prophet zwischendurch die Bestätigung hat, tatsächlich das, was Gott gesagt hat, tritt ein. So ist für jemanden, der in einer wirklichen Beziehung mit Gott steht, immer wieder auch die Bestätigung des Wortes Gottes erfahrbar. Immer vorausgesetzt, wir stellen uns der Auseinandersetzung mit den falschen Propheten. Kapitel 18, und dann nähern wir uns dem eigentlichen Kapitel. Da sprachen sie, kommt und lasst uns Pläne gegen Jeremia ersinnen. Denn nicht geht dem Priester das Gesetz vor, noch der Rat dem Weisen und das Wort dem Propheten. Kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht auf alle seine Worte hören. Da gibt es dann reale Pläne, diesen einen Unbequemen zum Schweigen zu bringen. Zunächst mit der Zunge schlagen, das heißt, man tut sich zusammen, um diese Minderheitenmeinung unbedeutend zu machen. Merkt ihr, wie wir heute wieder ähnliche Zeiten haben? Da gab es damals das Wort Schwurbler noch nicht. Aber das ist eigentlich das, was man gemeint hat.
Welcher Vers war das noch? Für den
18. Da wird die Mehrheit aufgeboten gegen diese Minderheit des einen, der das Wort Gottes, das unbequeme Wort Gottes verkündet. Und als nächstes geht es dann ins Tätliche, über Kapitel 20, Vers 2. Da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Haus des Herrn ist. Im Tempel. Und dann kommt Kapitel 23 und das ist dann das Thema vom nächsten Sonntag. Aber merkt, das ist eine wichtige Sache, dass wir in der heutigen Zeit oder auch in der heutigen Zeit, immer, das gilt immer, aber dass wir auch in der heutigen Zeit angesichts solcher gegenströmenden Worte Gottes den Kurs halten. Das funktioniert nur, erstens, wenn wir berufene Heilige sind. Nicht, wenn wir, berufene Heilige kann man dadurch erkennen, nicht, dass wir bestimmen, wie Gott sich zu verhalten hat, sondern dass er bestimmt, wie wir uns zu verhalten haben. Und zweitens, wenn wir als Berufene uns in die Auseinandersetzung unserer Zeit begeben, wenn wir tatsächlich das Wort Gottes festhalten, auch wenn die ganze Masse des Volkes dagegen stehen mag. Das heißt nicht, dass wir immer den Widerspruch oder Widerstand oder das Extraordinäre suchen müssen, sondern dass wir tatsächlich den Herrn heiligen in unseren Herzen, um einen biblischen Ausdruck zu brauchen. Immer seins an der allerersten Stelle stehen. Wünsche ich uns für diese Woche. Amen. Amen.